Guten Tag, liebe Zuhörer. Sie sind hier bei Radio Chaotica auf Querfunk 104,8 oder im Internet unter entropia.de/radio. Wir sind eine Sendung des Entropia Chaos Computer Club Karlsruhe und wir waren im Dezember zu Besuch auf einer Veranstaltung, bei der 200 Leute ungefähr, glaube ich, oder 300 in der Festhalle in Durlach vor Rechnern saßen, aber das war keine LAN-Party, sondern das war ein Event der sogenannten Demoszene. Und was das ist, das erfahren wir später in einem Interview, aber jetzt kommt erstmal Musik auch von dieser Veranstaltung. Willkommen zurück bei Radio Chaotica von Entropia, dem Chaos Computer Club Karlsruhe. Wir waren im Dezember zu Gast bei der TUM 05, das ist eine Demo-Party und das ist, erklärt uns Benjamin in einem dort geführten Interview, das wir hier dort aufgezeichnet haben. Auf der Demo-Party, der Ultimate Meeting, mit mir sitzt Benjamin und an ihn geht gleich die erste Frage. Benjamin, was ist denn eine Demo-Party?
Also, eine Demo-Party ist eine Veranstaltung, auf der sich Leute treffen, die alle das gleiche Interessengebiet haben, und zwar kreative Dinge mit Computern machen. Und zwar richtet sich das an alle Systeme, die es gibt und auch teilweise gab. Also es gibt Leute, die machen was auf ganz alten Computern, manche Leute machen was auf aktuellen Computern. Es gibt auch Leute, die sogar was auf Mobiltelefonen machen, Spielekonsolen und so weiter. Also alles, was irgendwie Ton und Bild erzeugen kann, wird normalerweise auf Demo-Partys dazu genutzt, um kreative Dinge zu erschaffen. Und Kern jeder Demo-Party sind normalerweise die Wettbewerbe, die in verschiedenen Kategorien ausgetragen werden. Grafik, also einzelne Grafiken von Leuten und Musiken und aber auch Demos eben.
Was sind denn Demos?
Also als Demos, das ist die Kurzform für Demonstrationen, aber nicht die, wo man auf die Straße geht, sondern man will eben demonstrieren, was man aus der Hardware, also dem Computer oder was man immer auch benutzt, was man da rausholen kann. Und es ist halt durch die Wettbewerbe eben so, dass man zeigen will, was man alles kann, und es entsteht da eben ja ein Wettbewerb unter den Gruppen. Mehrere Leute, die sich zusammentun. Alleine kann man das eigentlich nie bewerkstelligen, so eine Demo auf die Beine zu stellen. Das ist viel zu komplex, das Thema. Ja, also die Demonstrationen, die Demos, die sind einfach interaktive, wie Programme, kann man sagen, die auf der Hardware visuelle und auch musikalische Effekte erzeugen, die dann gleichzeitig ablaufen, und man zeigt halt, was ist wie ein Musikvideoclip quasi.
Scheint ja auch ziemlich laut zu sein, wenn man das hier im Hintergrund gerade so hört. Ich habe jetzt gesehen, als ich bei euch auf der Webseite geguckt habe, es gibt ja nicht nur Demos, sondern auch sogenannte Intros. Was ist das denn?
Also als Intros wird bei uns im landläufigen Jargon, sage ich mal so, bezeichnet, das sind Demos im Kleinen. Das heißt, man hat, man benutzt die gleiche Hardware, die man auch für die Demos benutzt. Allerdings legt man sich selber Schranken auf, also Begrenzungen. Zum Beispiel die 64 KB Intro Competition, die setzt einfach fest, diese Datei, die dann alles erzeugt, Musik und Grafik, die darf nicht mehr als diese Größe haben. So dass man also noch sehr viel mehr Können beweisen muss, sehr viel mehr optimieren muss und auch eben gucken muss, dass man das alles in diese 64 Kilobyte reinquetschen kann. Und umso beeindruckender ist es dann eben, wenn man da ein gutes Ergebnis erzielt, und dementsprechend kann man im Wettbewerb auch hoch platziert sein.
Wie oft finden solche Demo-Partys statt?
Also Demo-Partys finden alle Monate, also alle paar Monate statt, jetzt in Deutschland kann man sagen. Man muss da ein bisschen unterscheiden. Es gibt Demo-Partys, die reine Demo-Partys sind. Es gibt auch Partys, die kombiniert sind. Also das bedeutet, das ist quasi auch wie eine LAN-Party. Das sind Leute, die auch gegeneinander spielen und so. Aber die reinen Demo-Partys finden in Deutschland so, sagen wir mal, ich weiß jetzt nicht auswendig, wie viele es gibt. Die größten sind eben die Breakpoint, die immer an Ostern stattfindet. Die Evoke findet meistens im Spätsommer statt. Das ist auch eine relativ große Party in Deutschland. Prinzipiell finden Partys in ganz Europa statt, sodass eigentlich alle paar Wochen eine Demo-Party ist, irgendwo in Europa.
Seit wann gibt es denn diese Demo-Party hier, die Ultimate Meeting heißt?
Also unsere Party, die war zum ersten Mal 1999. Da war sie auch nicht an diesem Termin, sondern die war Anfang Dezember. Und die war damals ins Leben gerufen worden, zum einen, weil wir einfach mal probieren wollten, ob wir nicht selber sowas auch auf die Beine stellen können. Und zum anderen sollte es so eine Art Vorbereitungsparty sein für The Party. Das heißt, die Leute treffen sich einfach ungezwungen oder trafen sich damals ungezwungen auf unserer Party und haben dort an ihren Demos oder ihren Einzelproduktionen gearbeitet, um die dann auf The Party für die Wettbewerbe releasen zu können.
Ich habe dann aber später gesehen, hatte den gleichen Termin wie The Party. Gab es da irgendwelche Streitereien, oder wie würdest du das bezeichnen, dass das irgendwie zur gleichen Zeit war?
Also die Sache mit The Party war eben die, The Party war schon ziemlich früh eine Party, wo eben beides zusammen gemacht wurde, also eine Demo-Party, aber auch eine LAN-Party. Und der Teil der Leute, die dort eine LAN-Party machen wollten, wurde eben immer größer. Und die ganzen Leute von der Demoszene haben sich sehr zurückgezogen. Das ist dann darin ausgeartet, also wir waren auch selber auf The Party oft gewesen. Also Teile unserer Organizer waren auf vielen The Partys gewesen. Und haben dann auch eben gemerkt, dass das Ganze für die Demoszene, dass die Demoszene einfach ins Hintertreffen gerät. Es gab immer weniger Wettbewerbe, immer weniger Leute, die Lust hatten, so weit zu fahren nach Dänemark, um dann dort so ein bisschen sich ausgegrenzt zu fühlen oder nicht so das Gefühl zu haben, sich da wohl zu fühlen einfach. Und das Ganze immer kommerzielle wurde. Es war nicht direkt ein Krieg oder eine Art Auseinandersetzung mit den Leuten von The Party. Wir haben einfach irgendwann mal gesagt, The Party spielt für die Demoszene keine Rolle mehr und wir versuchen einfach mal unsere Party, unsere eigene, an dem gleichen Termin zu machen. Und dann haben wir eben gesehen, dass die Leute dann eine reine Demo-Party da mehr akzeptieren.
Das scheint ja auch so ein bisschen, was in der Wikipedia stand, das so schön drin, Feindbild zu sein, der Demoszene, irgendwie diese Gamer, die irgendwie auf so einer Party rumhängen. Warum genau? Also, findet ihr das ein Problem, wenn da jetzt reine Gamer, sage ich jetzt mal, vorbeikommen?
Also die Sache ist die, man hat es als Demoszener, der auf eine Demoparty geht, immer ein bisschen schwer, wenn man anderen Leuten erklärt, was wir da eigentlich machen. Und die Sache ist eben auch die, wenn jemand von draußen jetzt an so einer Demoparty vorbeigeht und da so ein bisschen reinguckt, dann wird er immer sagen, oh Gott, eine LAN-Party. Ja, woher dieses Bild kommt, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall, ja, man hat es einfach schwer als Demoszener dann auch zu erklären, dass wir ja einen ganz anderen Anspruch haben an die Sache, dass wir eben kreativ mit Computern arbeiten wollen und nicht nur dieses stupide, sich gegenseitig da irgendwie in Kriegsspielen oder sonstigen Sachen, die da gemacht werden, übertreffen. Und man sieht eben auch, was für ein Aufwand so eine Demo-Party ist. Und wenn man dann sich den Aufwand quasi gibt, um sowas ins Leben zu rufen und dann zu sehen, dass da Leute nur rumsitzen und quasi die Infrastruktur und alles, was man da aufgebaut hat, nur nutzen, um da zu sitzen und zu spielen, dann wird es halt nicht so gern gesehen. Und am Beispiel The Party hat man ja auch gesehen, wo es hinführen kann. Es gibt halt mehr Leute, die spielen wollen, als Leute, die sich da in das Thema reinfinden, um da Demos oder so zu machen.
Du sprichst jetzt die ganze Zeit von der Demoszene. Wie würdest du die definieren, die Demoszene?
Die Demoszene ist eine Art Subkultur. Das wurde, glaube ich, auch schon mal in irgendeinem wissenschaftlichen Essay oder so irgendwas abgehandelt. Es ist einfach eine Interessengemeinschaft von Leuten, die sich für die gleiche Sache interessieren. Und das tolle Gefühl auf einer Demo-Party ist einfach, dass das über alle Grenzen funktioniert. Also gesellschaftlich wie auch sprachlich. Man hat das gleiche Interessengebiet und man sieht halt, was daraus werden kann. Es arbeiten auch Leute zusammen an Produktionen für Demo-Partys. Die sitzen hunderte oder tausende von Kilometern auseinander und machen das übers Internet teilweise und sehen sich teilweise dann nur auf den Partys, auf denen sie die Sache veröffentlichen wollen, um sie dort fertig zu machen.
Habt ihr auch Kontakte zu anderen Szenen, also so Hacker-Szene oder so? Ich meine, ich kenne das jetzt dadurch, dass ich jetzt beim CCC irgendwie aktiver bin und dort auch so eine Art Szene herrscht oder es eine gibt. Sonst gibt es auch noch, so eine Wehr-Szene, die, glaube ich, auch zumindest am Anfang bei der Demoszene auch eine Rolle gespielt hat.
Also die Hacker oder die Cracker oder Wehr-Szene, wie sie heute auch heißt, ist natürlich, gehört zu den Wurzeln, die uns verbindet. Und zwar, früher war es ja so, da waren eigentlich die Demoszener, die gab es da gar nicht, sondern es gab nur die Cracker. Die haben vor schreibgeschützte Programme immer einen Hinweis gemacht, wer jetzt das Programm, wer den Kopierschutz quasi entfernt hat, nur mit einem Handle, also so einem Pseudonym, damit man natürlich nicht weiß, wer derjenige wirklich war oder ist. Und da gab es dann natürlich auch so einen kleinen Wettbewerb zwischen diesen Leuten, wer jetzt als erstes ein neu erschienenes Programm von seinem Kopierschutz befreit hat. Das wurde natürlich dann auch so, dass die Leute, damals wurde ja noch viel mit Disketten und solchen Datenträgern gearbeitet, dass die eben versucht haben, immer aufwendigere und imponierendere Präsentationen noch vor diese eigentlichen Programme oder Spiele zu packen, noch mit Effekten, die man vielleicht auf diesem Computer noch nie gesehen hat. Und so wurde das immer mehr lastig auf diesen Anspruch, eben da was Kreatives mitzumachen. Zu den Verbindungen, die es da eventuell gibt zu der Wehr-Szene, also die Demoszene hat sich davon einfach getrennt. Das ist nicht mehr ein gleiches Interessengebiet, was jetzt die Wehr-Szene angeht. Bei der Hacking-Szene weiß ich es nicht so genau. Es gibt wohl Szener, die auf Veranstaltungen von beiden Seiten gehen, aber es gibt keine richtige Verbindung zwischen den beiden, würde ich mal sagen.
Ja, da wollte ich auch fast gerade schon einschreiten, weil du so das sagtest, du so, als sei der Hacker und die Cracker die gleichen. Und das ist so ein ganz altes Missverständnis. was mich dann auch interessiert, es gibt, wenn man so irgendwie ein bisschen nachliest, was eigentlich so die Demoszene ist und so weiter, gibt es auch noch so die eine andere Szene, die immer so als separate Szene genannt wird, die Esky-Art und die Ansi-Art-Szene. Ist es überhaupt eine andere Szene oder ist das eigentlich deckungsgleich mit euch?
Also das ist für mich eine Definitionssache. Wir haben ja auf unserer Party auch Ansi und Aski Wettbewerbe oder einen Wettbewerb. Viele Demo-Partys verzichten inzwischen darauf. Es ist aber so, wenn man ganz streng da trennen möchte, dann könnte man eigentlich aus jedem Teilbereich, der auf einer Demo-Party angesprochen werden soll, eine eigene Szene machen. Es gibt auch Seiten von Demoszenern, die sich darauf verschrieben haben, eben Musik zu machen. Und da könnte man auch jetzt wieder von der Musikszene reden, die unkommerzielle Musik machen, die einfach übers Internet verbreiten, daran ihren Spaß haben, möglichst viele Hörer finden wollen. Und ich denke, bei der ASCII- und ANSI-Szene ist es ähnlich.
Sollte man vielleicht den Hörern noch erklären, was ASCII- und ANSI-Art überhaupt ist?
Also ASCII- und ANSI-Art ist einfach, wenn man Bilder mit einfachen Buchstaben oder Sonderzeichen, was man am PC oder an anderen Systemen zur Verfügung hat, erstellt. Das heißt, man sieht eben mit etwas Fantasie auch teilweise, dass das ein Bild ist. Es wird aber nicht mit einem Grafikprogramm oder ähnlichem gearbeitet, sondern das ist einfach eine Sache, die Menschen da im Kopf machen.
Ich habe die Demoszene so als Zuschauer oder Beobachter auch schon eine Weile irgendwie beobachtet. Hat sich da irgendwas entwickelt in den letzten 5, 6, vielleicht auch 10 Jahren? Oder ist es immer noch die gleiche Sache?
Also die Demoszene ist ziemlich im Umbruch. Das ist aber ein Umbruch, der sehr langsam vonstatten geht. Es gibt auch immer wieder Leute, das sieht man auch auf vielen Demoszene-Seiten, wenn man im Internet so ein bisschen rumguckt, da fällt immer wieder der Spruch, the scene is dead, also die Szene ist tot. Wobei das aber meistens einfach von den Leuten kommt, die schon länger dabei sind und die eben sehen, dass teilweise Ideale nicht mehr so bestehen wie früher. Und das hat sich natürlich viel ändert. Man muss bedenken, früher war es was Besonderes, an einem PC etwas tun zu können. Nicht jeder hatte einen PC. Es gab kein Internet, als die Szene anfing. All das ist heute anders. Heute hat jeder einen PC. Es gibt eine riesen Spieleindustrie, die auf PCs und Konsolen irgendwas macht. Was natürlich heute auch mit sehr viel mehr Geld, was dahinter steckt, realisiert wird. Und deswegen, wenn man jemanden Außenstehenden eine Demo zeigt, was tolle Effekte hat und einen künstlerischen Anspruch und so alles herausragend, in jeder Hinsicht herausragend ist. Und dann ihm dagegen sagt er dann, ja gut, ich habe ein Computerspiel zu Hause, das hat viel bessere Grafik. Ja, das ist dann so der Vergleich, der dann kommt. Das gab es halt früher nicht. Und da ist die Szene einfach im Umbruch. Aber wohin das führt, ist schwer zu sagen.
Du hattest gerade von Idealen gesprochen. Wie könnten solche Ideale aussehen? Oder wie sehen die vielleicht aus bei manchen Leuten in der Demoszene?
Ideale. Da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ich denke, jeder hat so seine eigenen Ideale. Es gibt vielleicht, so ähnlich wie bei den Hackern, eine Art Kodex oder eine Art Regelwerk, kann man nicht direkt sagen. Aber es gibt einige Sachen, an die sich eigentlich jeder hält und die Sache auch so interessant machen, dass man eben nicht auf irgendwelche kommerziellen Schienen geht, dass das alles kostenlos zur Verfügung gestellt wird, dass man auch zum Beispiel Demo-Partys so veranstaltet, dass man nur die Unkosten deckt und daran nicht irgendwas verdient, dass man den anderen Leuten, die an Demo-Party-Wettbewerben teilnehmen, eben den Respekt auch bringt, egal was sie gemacht haben, einfach weil sie zeigen, dass sie auch das gleiche Interessengebiet haben und auf dem eben agieren.
Ich habe auch gesehen, ihr macht ziemlich viel mit C64 und vielleicht, gut, jetzt glaube ich hier nicht unbedingt, aber auf anderen Partys auch mit Amigas. Wie kommt das, dass man sich immer noch mit diesen, sage ich mal, alten Dingern beschäftigt, wenn es doch irgendwie tolle neue PCs und Macs gibt?
Das ist so eine Sache, die auch damit zusammenhängt. Das sieht man auch wieder, wenn man, wie ich vorhin auch bei den Intros erklärt habe, wenn ich auf alter Hardware noch was machen will, was heute noch beeindruckt, was man vielleicht auf der Maschine auch bisher noch nie gesehen hat, dann ist es wieder eine Schranke, die ich überschreiten muss. Und es ist wieder eine Herausforderung, auf so einer alten Maschine noch was zu machen, wo die Leute dann auf der Leinwand oder vor der Leinwand stehen und aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Weil die Leute aus der Demoszene, die kennen ja die alten Maschinen. Fast jeder hat darauf mal was gemacht. und die können einschätzen und sehen dann auch, dass das was Besonderes ist, wenn man mal wieder was Neues sieht. Und ich denke, deswegen gibt es auch Leute, die auch immer noch auf den, ausschließlich teilweise auf den alten Maschinen noch was machen.
Vielen Dank, Benjamin, für das Interview. Ich denke, wir werden dann nachher noch andere Leute interviewen oder beziehungsweise werde ich vielleicht auch jetzt gleich noch Heike noch mal spezifisch nach anderen Dingen fragen.
Okay, dankeschön. Tschüss.
Also Benjamin, was mir noch nicht so ganz klar geworden ist, ist, welchen Reiz stellt es dar, Programme, also Demos so klein zu machen?
Ja, das ist eine Sache, jetzt weiß ich nicht, wie ich da anfangen soll. Das ist ein bisschen schwer zu beschreiben, wo dann der Reiz drin liegt. Es kommt vielleicht auch aus der Historie der Demoszene heraus, sich zu messen an kommerziellen Produkten. Also wenn man heute sich anguckt, wie groß oder wie riesig Programme sind oder was an Datenmengen heute auch übers Internet geschaufelt wird, um Videos wiederzugeben oder sonstige Sachen zu machen. Es ist einfach reizvoll, möglichst interessanten Inhalt in möglichst wenig Speicher, also Speicherplatz zu verfrachten. Und auch, es ist ja, steckt ja eine Riesenleistung dahinter, das überhaupt da reinzukriegen in so wenig.
Ja. Was mir auch noch nicht so ganz klar ist, also gut, zum einen scheint wohl der Reiz darin zu sein, irgendwie Demos besonders klein zu halten. Andererseits könnte man natürlich auch hergehen, statt Demos zu programmieren, schon bereits vorgefertigte Software wie zum Beispiel Maya oder andere dementsprechende Software zu verwenden. Was ist der Reiz, das alles selber zu machen?
Also der Reiz liegt natürlich darin, einfach was Besonderes zu machen. Man kann teilweise mit diesen Programmen eben sich nur in dem Rahmen bewegen, den auch die Entwickler des Programms einem vorgegeben haben. Wenn man Demos oder Intros macht, Intros ist ja die richtigere Bezeichnung für besonders kleine Präsentationen, dann kann man eben auch auf diese Werkzeuge gar nicht zurückgreifen, denn alles, was die erzeugen, ist einfach viel zu groß. Auch dieser Anspruch an sich selbst ist zu beweisen, dass man es noch besser machen kann und auch noch interessanter, obwohl man diese teuren Programme nicht zur Verfügung hat oder sie auch gar nicht benutzen will. Darin liegt auf jeden Fall der Reiz, Intros besonders klein zu machen. Also, ich lasse hier jetzt mal ein 64K Intro laufen. Das ist The Product von Farbrausch. Das war damals was, ich nenne es mal einen Meilenstein in der Demoszene, da bei diesem 64 Kilobyte großen Intro zum ersten Mal die Musik auch komplett, also die Instrumente der Musik besser gesagt, komplett vom Computer berechnet werden. Es wurden quasi nur noch vom Komponisten der Musik die Noten ja, geschrieben und es wurde auch für die Instrumente kein Speicherplatz mehr quasi verbraucht, weil die eben in Echtzeit berechnet werden. Auch die Texturen von diesen, also die Oberflächen, die auf den ganzen Objekten liegen, als Texturen ja bezeichnet, sind nicht so abgelegt, wie man das normalerweise kennt, dass jetzt jeder Bildpunkt gespeichert wird, sondern die Gruppe hat die Technik verwendet, dass das Programm sich nur den Weg merkt, den man benutzt hat, um diese Grafik zu erzeugen. Das heißt, irgendwie Rauschen erzeugen, dann in eine Farbe einfärben, noch ein Rauschen drüber, mit verschiedenen Filtern vermengen und dass man eben relativ realistische Oberflächen hinbekommt. Also wir sehen jetzt hier so einen Flug durch eine Landschaft, relativ aufwendig. Es wurde damals meines Wissens auf einer Off the Party released und die Programmierer oder die Gruppe, die daran gearbeitet hatte, hatte das immer mal wieder so laufen und wie es halt auf einer Demoszene-Party so ist, die Leute kommen vorbei und gucken so, was ist das denn, haben wir ja noch nicht gesehen, ah ja, ihr wollt es releasen und so und haben sich das so angeguckt und so gemeint, naja, ganz nette Demo, ist vielleicht ein bisschen langweilig, nur so durch die Gänge zu fliegen oder so, aber als sie dann gehört haben, dass das nur ein 64 Kilobyte Intro ist und in dieser Qualität bis dahin gar keine Intros gab, die so aussahen, war das natürlich dann schon was ganz Besonderes. Es geht auch ziemlich lange, ich glaube über 10 Minuten. Wenn man jetzt bedenkt, wenn man nur die Musik als normale Audio-CD-Datei abspeichert, also als Wave-File, dann wäre die schon mehrere Megabyte, also mehrere Dutzende von Megabyte groß.
Weißt du, wie lange hier an dem Demo gearbeitet wurde und wie viele Leute daran gearbeitet haben?
Also das weiß ich jetzt nicht genau. Da müssten wir jetzt das Intro bis zum Ende gucken und dann mal den Endscroller, der eigentlich nie fehlen darf, mal durchlesen. Da stehen normalerweise immer die Leute drin und wer was gemacht hat, wie in einem Film halt. Wie lange die daran gearbeitet haben, ist immer schwer zu sagen. Denn die Leute machen das ja alles in ihrer Freizeit und nie Vollzeit. Das heißt, da wird da mal ein bisschen gewerkelt, neben Studium oder Arbeit und da ein bisschen und dann wird da mal getroffen und dann wieder was weitergemacht, dann ruht es mal wieder eine Weile, aber es dürften mehrere Monate, wenn nicht sogar mehr als ein Jahr bestimmt gewesen sein. Was halt auch zu bedenken ist bei einem Intro, man kann nicht einfach ein Programm nehmen, um sowas zu erzeugen, sondern man muss sich auch noch die Programme, die man dazu benutzt, auch noch selber schreiben. Weil nur so es eben möglich ist, überhaupt ja, auf so kleinem Raum, sag ich mal, zu arbeiten.
Läuft das dann noch auf einem normalen Windows-PC?
Also was die Sache heute ein bisschen einfacher macht, ist die Tatsache, dass wenn man jetzt so einen landläufigen Volks-PC irgendwo kauft, dass da ja schon 3D-Karte und alles drin ist. Dieses Intro jetzt, The Product, ist ja auch schon ein bisschen älter. Das heißt, es kann jeder heute erhältliche PC, auch die älteren, auf jeden Fall abspielen.
Vielen Dank. Dann hoffe ich, dass die Hörer sich dann auch das eine oder andere Intro, wir werden auf unserer Webseite noch einiges verlinken, angucken werden und sich da vielleicht etwas ein Bild machen können, was eigentlich die Leute so machen.
Thank you.
Willkommen zurück bei Radio Chaotica, eine Sendung des Chaos Computer Club Karlsruhes, Entropia e.V. Wir hörten gerade Musik von einem Intro genannt The Product von Farbrausch, einer Demo-Group aus der Demoszene, und hatten gerade gehört ein Interview gerade vorher. Wer sich darüber noch besser informieren möchte, kann auf entropia.de/radio zu dieser Sendung finden. Demos, Intros, schöne Töne. Und kann dort unter anderem auch Links finden zur Demo-Party in Karlsruhe-Dollach, die letzten Dezember stattfand. Und auch verschiedene Links zu den, zum Beispiel dem Intro, das wir gerade gehört haben. Und auch zur Musik, die wir jetzt spielen, die wurde nämlich auch dort auf dieser Demo-Party vorgestellt. Wir hörten vorhin Grome mit Mirror Mirror und hören jetzt Dex of TriStar. Ein Track, der auch dort einen Preis gewonnen hat, nämlich den zweiten Platz. Ich glaube, ich muss mich entschuldigen, es ist nicht der Track Dex of TriStar, sondern es ist der Künstler, der das gemacht hat. Und ich habe auch mitten reingesprungen, aber das kann man sich ja alles runterladen, also hört euch an. Ja, eine etwas holprige Sendung heute. Wir haben auf der Demo-Party, die Ultimate Meeting in Durlach, letzten Dezember nicht nur Benjamin getroffen, mit dem wir ein Interview vor Ort geführt haben, sondern wir haben auch Mo getroffen. Mo ist ein Eski-Ansi-Künstler der Gruppe Chemical Reaction und mit ihm haben wir ein Interview geführt vor ein paar Tagen, um herauszufinden, was denn Ansi und ASCII-Kunst ist. Und wenn auch Sie das rausfinden wollen, dann schaut einfach auf unsere Webseite entropia.de/radio, findet dort unter der Sendung Demos, Intros, schöne Töne, unter anderem Mo's Beitrag zum ANSI-ASCII-Wettbewerb dort bei der Demo-Party. Und ja, hört in das Interview rein. Also mit mir im Studio ist Mo. Mo, du warst auch Ende Dezember auf der Demo-Party Turm 05 in Durlach und vielleicht stellst du dich mal kurz vor.
Ja, wie schon gesagt wurde, ich bin der Mo. Ich bin der Leader von der Art Group Chemical Reaction. Ja.
Art Group, was ist das?
Ja, Art Group, wie gesagt, wir machen digitale Kunst. Das reicht von Bildern in hohen Auflösungen, die mit Photoshop gemacht werden, bis zu niedrig auflösenden Bildern, also ASCIIs und ANSIs, bis hin zu Musik. Also.
Und kann man sich die irgendwo anschauen?
Ja klar, wir haben eine Website, das ist www.chemical-reaction.org oder .de, das ist egal.
Ah ja, okay, da kann man sich das dann also mal reinziehen, also die Hörer vor allem. Du sprachst, als wir vorhin geredet haben, von der Art-Scene, was ist denn das?
Ja, also die hat sich wo es noch kein Internet gab und, sag ich mal, Leute über Bulletin Board Systems kommuniziert haben, wurden Menüs gemalt für diese Bulletin Boards und die waren halt mit ANSI bzw. ASCII-Codes und so hat sich dann quasi eine kleine Szene etabliert, die sich darum gekümmert hat, dass diese Boards mit Logins bzw. Menüstrukturen versehen werden, die nach was aussehen. Und das ist dann quasi die Art-Szene. Dazu kam dann später noch Musik bzw. hochauflösende Bilder, also mit dem Internet dann quasi.
Was sind Bulletin Boards?
Das ist, bevor es das Internet gab, gab es quasi schon einen Computer, die man direkt über eine Telefonnummer erreichen konnte, also von Computer zu Computer telefonieren quasi. Ja, und das waren, wie zum Beispiel heute ein Forum, war das quasi der Vorgänger vom Forum.
Okay, also da hat man sich praktisch schon mit so einem Modem da irgendwie irgendwo angerufen und hat dann da irgendwas machen können.
Ja.
ANSI, ASCII, was ist das?
Dabei wird mit, also ASCII ist erstmal nur schwarz-weiß. ANSI ist in Farbe und dabei wird mit Sonderzeichen gearbeitet, die unter DOS als Blöcke verschiedener Größe dargestellt werden. Und die kann man dann noch, also es gibt insgesamt 16 Farben, die man verwenden kann. Und die kann man dann quasi noch schön anmalen, beziehungsweise bunt machen. Das ist ANSI. ASCII ist grundsätzlich schwarz-weiß. Manche sagen zu ASCII auch, also Block-ASCII, das mit den Blöcken gemalt wird, schwarz-weiß-ANSI, bisschen abfällig, weil es halt nur halb so viel Arbeit ist. Dann gibt es noch New-School-ASCII, das besteht aus Dollarzeichen mit Kommas, beziehungsweise Punkten, um die Kurven runter zu machen, also wenn man Bilder malt. Beziehungsweise Oldschool ASCII, das besteht dann aus Strichen, also Backslash, Slash, Underscore, solche Geschichten.
Naja, also das hat uns, glaube ich, Benjamin vorhin auch schon im Interview, das kennen wir ja beide, schon erklärt, dass es praktisch drum da aus so Zeichen, die man irgendwie aus einem Zeichensatz, den man da irgendwie hat, einfach Bildchen zu malen.
Ja, das ganz genau.
Gar keine aus Punkten zusammengesetzte Geschichte mehr, also wie bei den Bildern, die man vielleicht sonst so kennt, sondern aus Buchstaben.
Genau, aus Sonderzeichen.
Okay, kann man aber sich dann auch sicher auch auf eurer Website angucken?
Ja, es gibt jetzt nicht nur noch unsere Website, die sich mit ANSI ASCII beschäftigt, also es gibt ein relativ gutes Online-Archiv, das ist 16colors.net ist das, glaube ich, jawohl. Da kann man sich also unendlich viele ASCII-ANSI-Artpacks runterladen oder man kann sie, das ist der Vorteil von der Website, auch gleich online anschauen.
Ah, okay, das ist sicher für unsere Hörer dann interessanter, weil das Problem hatte ich nämlich auch, weil du hast, glaube ich, da bei der TUM auch mitgemacht, also als,
jawohl,
wie sagt man da, als Teilnehmer? Oder?
Ja, genau.
Und da wollte ich irgendwie das Bild angucken, weil du mir das gesagt hattest. Das kann man sich, glaube ich, dort auch angucken, wenn man irgendwie tum-party.org navigiert in seinem Internet Explorer oder Firefox, wie auch immer, kann man da auch gucken, wer da so mitgemacht hat. Da wollte ich mir das Bild angucken, das du dir gemacht hattest, aber leider ging das nicht ganz. Ich glaube, das ist heutzutage dann doch fast schon schwierig. Oder kann man das unter Windows, weil ich bin ja so ein alter Linuxer.
Ja, also es gibt verschiedene Software für Windows. Also AcidView gibt es schon seit längerem, beziehungsweise das kann man unter acid.org runterladen, beziehungsweise PabloView ist vor, ja, vor einem Jahr oder vor anderthalb ist dazugekommen. Oder man benutzt halt eins von den vielen DOS-Programmen, die es gibt, um diese ASCIIs zu malen, um sie anzugucken. Das funktioniert eigentlich relativ gut, allerdings braucht man halt extra Software. Also per Default geht da bei Windows nichts.
Ah, okay, also das DOS läuft ja dann immer noch auf Windows. Das ja. Sagen, oder ich weiß nicht, das kennen vielleicht viele schon gar nicht mehr. Das war das, was früher mal, bevor man die schöne Grafik hatte, musste man erst noch Win eingeben und dann kam das Windows, was heutzutage einfach so hochblubbert sozusagen, wenn man den Rechner anschaltet. Ja, da werde ich da einfach auch mal gucken, aber ich glaube, diese 16colors.org war die Seite.
Net.
16colors.net-Seite, da sieht man das vielleicht dann gleich so im Webbrowser, was vielleicht so zum Reinschnuppern vielleicht so die geeignetste Methode ist.
Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Ansonsten unter acid.org, beziehungsweise kann man auch AcidView einfach bei Google eingeben, kommt relativ schnell. Auf meiner Website devpunk.org kann man auch noch, also ich habe eine Gallery, da ist es alles, sind die ganzen Dateien, also die ganzen Bilder als PNG gespeichert, kann man sich auch noch angucken.
Okay. Acid schreibt man dann wie die Säure.
Ja, genau, ACID.
Okay. Dann hat mich noch irgendwas gepackt, das hat mal irgendwie jemand so gesagt, so Lamer oder sowas auf der TUM-Party. Was ist denn ein Lamer?
Ein Lamer ist eine Person, die sich durch geballte Unkenntnis auszeichnet, beziehungsweise sich einfach nicht an gewisse Anstandsregeln hält, die es in den verschiedenen, sag ich mal, Szenen, die auf Computer jeweils basieren, die sich da halt irgendwie nicht ordnungsgemäß verhält. Also zum Beispiel auf Demo-Partys sollte man jetzt nicht mit einen PC antanzen und dann Counter-Strike spielen wollen oder solche Geschichten. Oder gerade bei ANSI/ASCII, man sollte nicht von anderen Künstlern ihre Bilder irgendwie klauen, beziehungsweise Schriftzüge rippen, so wie man es nennt. Oder Code klauen, wenn irgendjemand eine Demo gemacht hat und den Source-Code veröffentlicht. Das ist halt tabu. Sowas wäre dann ein Lamer.
Ah, okay. Ich war wohl der Lamer, weil ich Unkenntnis gezeigt habe wahrscheinlich.
Ja, manche Leute sind da relativ elitär.
Ja, es scheint ja eh so eine eingeschworene Gemeinschaft zu sein bei diesen Demoszenen. Also ich glaube, ich hatte ja irgendwie die Heike noch dabei, die ist eher so Medienkünstlerin und die war da ganz, ganz überrascht, was da eigentlich so passiert so auf so einer Demo-Party. Das kannte die gar nicht, dass man da irgendwie mit so kleinen Programmchen da so tolle Grafik machen kann.
Ja, das ist, sag ich mal, die Herausforderung bei der ganzen Geschichte.
Ja, aber es halt kennt, wie gesagt, kaum jemand und darum, sage ich mal, es ist ziemlich eingeschworen, das Ganze.
Jawohl, man bemüht sich auch, underground zu bleiben, beziehungsweise, ja, man möchte keine großartige Publicity.
Dann machen wir ja gerade das Falsche, wir machen ja Radiosendung. Na gut, beim freien Radio kann man das ja machen. Ja, dann bedanke ich mich für das Gespräch und hoffe, dass du vielleicht mal öfter mal Querfunk hörst.
Ja, auf jeden Fall. Dauernd.
Okay, also wir haben ja noch eine andere Sendung, Saugknopf, da spielen wir auch gerne mal ein paar Chiptunes ab.
Ja, das habe ich gehört letztens. Das hat mich überrascht. Da kamen Chiptunes im Radio. Zum Aufwachen ist es nicht schlecht.
Und es wird sonst halt auch nirgends gespielt und ich hoffe, dass die Leute das auch noch mögen, die das gemacht haben, weil das ist ja unser Ziel, weil wir die Musik geil finden,
spielen
wir
die auch. Natürlich.
Gut, dann ciao.
Jawohl, ciao, vielen Dank.
Willkommen zurück bei Radio Chaotica auf Querfunk 104,8 MHz, eine Sendung des Entropia e.V. Karlsruhe, der Chaos Computer Club Karlsruhe. Tja, leider wollten wir heute eigentlich noch ein Interview mit Panic, einem Musiker, auch anwesender, Teilnehmender und Organisator bei der Demoparty im Dezember in Durnach führen. Allerdings hat das nicht ganz geklappt, sodass wir jetzt darauf verzichten müssen. Das werden wir aber nachreichen. Kann man sich dann runterladen in ein paar Tagen, Wochen, keine Ahnung, ein, zwei Wochen schätze ich mal, unter entropia.de/radio anhören oder runterladen. Ja, wir haben gerade eben noch Musik gehört von Skyrunner and Vantage, Keelhold But Happy. Eine Musik, die auf einer Tracker-Software gemacht wurde. Das ist praktisch ja, so eine Art Sequencer-Software, nur in der Demo-Szene ist sehr beliebt. Früher hat man das auch auf dem Amiga oder auch im C64 gemacht, heutzutage auch eher auf dem PC. Hören wir aber vielleicht dann noch in dem ja, verschobenen Interview noch mehr dazu. Ja, Panic hat mich gebeten, doch einen Testton zu laufen zu lassen, weil er es nicht geschafft hat, mir die Interview ja, Töne, Sound zuzuschicken. Hat er wohl als Witz gemeint, aber jetzt spielen wir trotzdem mal einen Testton zu seinen Ehren. Aber wir wollen die Hörer nicht zu sehr strapazieren. Ja, also aber dafür habe ich aber noch von Panic und seinen Kollegen, nämlich Farbrausch und Ennur, einen Track da, sodass wir nicht ganz ohne Panic auskommen müssen. Und dann sind wir eigentlich schon wieder am Ende der Sendung.
Zu üben, zu bewegen, ohne zu verschieben, zu vollziehen, ohne zu agieren und was ohne Form ist, zu probieren. Vermehre, was noch wenig ist und verkleinere, was überzählig ist. Verbitterung begegne mit Achtsamkeit, im Schwierigen such nach Einfachheit. Schweren Dinge erscheinen oft leicht, mit geringem wird oft Besonderes erreicht, weil der Weise niemals Großes beginnt, ist der es, der an Größe gewinnt. Die schweren Dinge erscheinen oft leicht, mit geringem wird oft Besonderes erreicht, weil der Weise niemals Großes beginnt, ist der es, der an Größe gewinnt. Verspricht, dem traut man nach einer Weile nicht. Und was dich jetzt verletzt, hast du gestern unterschätzt. Genauso wie ich sprechend singe, erreiche Großes durch kleine Dinge. Der Weise fürchtet das Dunkle nicht und gerade deshalb wandelt er im Licht. Mit geringem wird oft Besonderes erreicht, weil der Weise niemals Großes beginnt, ist der es, der an Größe gewinnt. Die schweren Dinge erscheinen oft leicht, mit geringem wird oft Besonderes erreicht, weil der Weise niemals Großes beginnt, ist der es, der an Größe gewinnt.
Ja, wir hörten gerade Panic, Farbrausch und Ignor mit der Weise. Schaut auf unsere Webseite www.entropia.de/radio, dort findet ihr auch die Sendung bald zum Runterladen und bald auch als Extra das Interview mit Panic, das noch aussteht, zur Musik in der Demoszene. Ebenfalls gibt es dort auch auf entropia.de/radio viele Links zum Thema Demos, Intros und schöne Töne. Ja, wir sind am Ende der Sendung. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Zuhören und es war nicht allzu holprig. Leider haben wir immer wieder technische Probleme, aber was kann man tun? Außer es zu verbessern in der Zukunft. Ja, weiter mit Musik. We'll be right back.